Das Besondere daran war ja, dass es damals eigentlich niemanden gab, der im Podcast-Business so richtig gearbeitet hat. Das Podcast-Business damals war schon relativ klein. Vielleicht gab es so zwei, drei Leute in Deutschland, die das Vollzeit betrieben haben. Man kann nicht einfach erwarten, wenn man einen Podcast startet, dass der einfach, wenn er da ist, auch gehört wird, ne? Also man muss ihn schon sichtbar machen.
Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Unser heutiger Gast Vincent Kittmann legt eine wortwörtlich sportliche Karriere hin. Bis 2016 spielt er als Basketballprofi in der zweiten Liga, dann hängt er seine Schuhe an den Nagel und steigt ohne Vorerfahrung ins Podcast-Game ein. Seit 2017 ist er der Chef von Podstars bei OMR, dem Vermarkter hinter bekannten Formaten wie Lanz und Precht, Weird Crimes und Hotel Matze. Außerdem ist er Geschäftsführer der Fußballmedienmarke MML und selbst Podcaster im Podtalk. Im Gespräch mit Turi2-Redakteurin Pauline Stahl erzählt Kittmann, wie ihm sein Basketball-Background heute noch hilft und verrät, was ihn bei Podcasts am meisten nervt. Außerdem gibt er Tipps für die Vermarktung, die sich seiner Meinung nach auch schon für Nischenformate lohnen kann.
Hallo, lieber Vincent, und willkommen im Turi2-Jobs-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, da zu sein.
Bist du jetzt eigentlich im Fernsehturm in Hamburg oder wo habt ihr jetzt gerade euer Podcast-Studio?
Im Fernsehturm haben wir leider das Studio noch nicht. Da dauert es noch ein, zwei Jahre, bis der Fernsehturm wieder zugänglich ist für Besucher und auch für uns. Wir haben ja hier bei uns im Büro drei Studios, die wir nutzen für unsere Aufnahmen, und in einem sitze ich gerade.
Du bist ja Chef der OMR-Tochter Podstars, die unter anderem Podcasts wie Cui Bono, Weird Crimes, Lanz und Precht und Hotel Matze vermarkten. Außerdem bist du Geschäftsführer der Fußballmedienmarke MML und machst gemeinsam mit Konstantin Buhr den Podcast Podtalk, in dem du auch über die Podcast-Branche sprichst. Ursprünglich hast du aber einen ganz anderen, nämlich einen sehr sportlichen Hintergrund. Du warst nämlich Basketballprofi, hast unter anderem in der zweiten Basketball-Bundesliga gespielt und Sportwissenschaften studiert. Vermisst du die Zeit auf dem Spielfeld manchmal?
Ja, also ich habe natürlich sehr, sehr gerne Basketball gespielt und habe das ja einen Großteil meines Lebens sehr, sehr, sehr stark verfolgt und war da sehr ehrgeizig. Und genau, das war eine sehr schöne Zeit, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, dass es jetzt auch Zeit ist, sozusagen den Ball erstmal ruhen zu lassen und ins normale Jobumfeld zu gehen, sage ich jetzt mal. Und ich beschäftige mich immer noch sehr viel mit Basketball und gucke sehr viel Basketball. Spielen tue ich das eigentlich nicht mehr so häufig. Ja, aber fühle mich jetzt auch in meiner jetzigen Situation mit dem Job hier auch sehr, sehr wohl. Deswegen, das Vermissen ist ein sehr gesundes Vermissen sozusagen.
Genau, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über deinen Job an sich sprechen und natürlich über deine Expertise zum Podcast-Marketing, wollen wir dich erst mal persönlich ein bisschen besser kennenlernen.
Unser Gast als Mensch.
Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man vorher irgendwie Profisportler war, und wie machst du das mit deiner ganzen Energie jetzt, wo du ja den größten Teil des Tages irgendwie wahrscheinlich am Schreibtisch sitzt?
Ja, interessante Frage. Also am Anfang hatte ich damit tatsächlich so ein bisschen Probleme, aber ich fand es im Büro zu sitzen furchtbar anstrengend und war immer sehr, sehr, sehr müde abends, weil es wahrscheinlich so ein bisschen ungewohnt war, und habe es auch gar nicht mehr so zum Sport geschafft und hatte auch gar nicht mehr so den Bedarf, Sport zu machen, so die ersten Monate. Und jetzt ist es so, hatte ich mich natürlich auch relativ schnell dran gewöhnt und mache auch irgendwie nebenher noch regelmäßig Sport, aber halt nicht mehr so viel Basketball gerade.
Okay, aber du spielst schon manchmal noch?
Ja, so ab und zu, aber
also
nicht,
aus Spaß.
Nicht regelmäßig.
Ja. Wie würden dich denn deine Kolleginnen beschreiben? Eher als Zappel-Philipp oder als die Ruhe in Person?
Boah, gute Frage. Weiß ich ja nicht, wie die das so wahrnehmen, aber generell bin ich eher ein ruhiger Typ, aber ich sitze auch nicht so lange am Stück am Platz. Also ich muss dann immer mal aufstehen und mir was zu trinken und so. Also da bin ich dann auch schon gerne in Bewegung.
Wir haben jetzt im Rahmen unserer Podcast-Wochen einen Audio-Fragebogen für dich, durch den wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und genau, das sind einfach 10 Sätze zum Beenden für dich. Erster Satz, wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
Ja, das ist ganz lustig. Also, weil ich hätte, du hattest mir das ja ehrlicherweise vorher zugeschickt. Und als erster, an was ich dachte, war so TKKG und Fünf-Freunde-Kassetten. Also, das waren so meine erste Assoziation, wo ich dachte, bei Kindheit denke ich daran, ja.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Da, ich hatte auch als Jugendlicher oder als, ja, eher Kind bis Jugendlicher so ein altes, oder ja, jetzt ist es alt, ne, aber so eine Art Kofferradio, vielleicht ja, fast schon Ghetto-Blaster am Bett stehen, und habe damals auch immer schon Radio und Musik gehört zum Einschlafen. Das mache ich heute noch, also jetzt höre ich halt immer Podcasts zum Einschlafen. Und da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich diesen Lautstärkeregler immer so millimetergenau regeln musste, damit ich das dann auch leise genug ist, aber auch nicht zu laut, damit ich nebenher noch einschlafen kann, und habe dann abends immer Radio gehört, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin.
Heute höre ich am liebsten Musik von?
Ja, sehr, sehr breit. Also ich höre sowohl Hip-Hop als auch House, als auch irgendwie deutsche Musik, deutschen Pop sozusagen, also sehr, sehr breit.
Der nächste Satz erübrigt sich vielleicht schon ein bisschen. Podcasts höre ich am liebsten.
Ja, also Einschlafen ist ein Punkt, aber ich höre Podcasts auch sehr, sehr gerne beim Sport, ne? Also das, wenn ich laufen gehe oder so zum Beispiel, da höre ich auch sehr gerne Podcasts.
Mein Podcast-Tipp.
Ja, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ich höre zum Beispiel sehr gerne aktuell Lanz und Precht und Fast and Curious. Das sind also natürlich auch Formate von uns, aber die höre ich einfach auch privat sehr, sehr gerne.
Ich hasse es, wenn im Podcast.
Ja, ich finde, Hass ist so ein starkes Wort. Also so richtig Hass habe ich noch nicht empfunden, wenn ich einen Podcast gehört habe. Eher, wenn ich so das Gefühl habe, dass die Creator in dem Moment das Medium und die Zuhörer nicht so richtig ernst nehmen und das so ein bisschen lapidar wird, dann denke ich mir so, ihr macht das doch für jemanden und so, dann gebt euch doch jedenfalls Mühe und nehmt das ernst. Das ist mir wichtig, weil ich das natürlich, also das Produkt, das Podcast-Produkt natürlich auch einfach wertschätze, und alle, die sich dafür entscheiden, diese Folge zu hören, sollten sozusagen auch Wertschätzung erfahren.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Schwierig. Da hatte ich nicht so eine richtig gute Antwort drauf, ehrlich gesagt.
Mal schauen, vielleicht in die nächste Frage. Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Ja, da dachte ich irgendwie dann so an so, oder denke ich irgendwie so an so Tafelquietschen oder so. Manchmal, es gibt so manche Weckergeräusche morgens, die ich irgendwie sehr, sehr, sehr tief in meinem Kopf verbannt habe, die so ein bisschen negative Assoziationen haben, so, oder so ein paar Klingeltöne, die man auch sehr häufig hört, wenn man in der Bahn oder so ähnlich von anderen Leuten, wo ich denke so, och, da hat sich jetzt jemand bei Apple oder so schon ganz schön furchtbare Töne ausgedacht.
Ich hätte gern die Stimme von.
Ja, ich bin eigentlich, also ich, so wie ich meine Stimme selber höre, mag ich die eigentlich ganz gerne. Wenn ich sie höre, also wenn ich sie aufgenommen höre, mag ich sie nicht so gerne. Deswegen bin ich aber eigentlich trotzdem ganz zufrieden mit meiner Stimme. Ansonsten finde ich manchmal so Synchronsprecherstimmen schon sehr beeindruckend. Es gibt bei N24 einen, der spricht so Dokus, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat so eine sehr, sehr intensive Stimme, aber auch so klassische Stimmen wie in Robert De Niro oder so Synchronstimmen von Robert De Niro oder Bruce Willis finde ich auch sehr, sehr stark.
Diese Musik soll auf meiner Beerdigung nicht laufen oder laufen. Kannst du dir aussuchen?
Ach, ich glaube, das dürfen dann die entscheiden, die anwesend sind. Die sollen ja irgendwie eine schöne Verabschiedung erfahren. Deswegen überlasse ich das denen.
Du bist ja fast 2 Meter groß, habe ich gelesen. 1,99, um genau zu sein. Mhm. Ich bin ja ganz froh, dass wir hier den Podcast remote aufnehmen, weil mein 1,70 würde ich mir da, glaube ich, sehr klein vorkommen. Denkst du, dass dir deine Körpergröße in deiner Führungsposition manchmal hilft?
Also ich nehme es jetzt nicht bewusst wahr, aber es gibt ja Studien dazu, wo man merkt, wenn das Größe eine Auswirkung hat in der Wahrnehmung, tiefe Stimmen eine Auswirkung haben. Das habe ich beides, so deswegen hat es wahrscheinlich eine Auswirkung, aber genau, ich kann es jetzt nicht irgendwie an Situationen festmachen, dass ich mal das Gefühl hatte, okay, dadurch habe ich irgendwie einen Vorteil gehabt, dass ich jetzt groß bin oder so, ja. Also im negativen Sinne fällt es natürlich auch immer auf, ne? Also man fällt dadurch auch im Termin immer auf und ist auch nicht immer gut, immer aufzufallen.
Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen genauer über deinen Job sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist und was eigentlich alles so Podcast-Vermarktung dazu gehört.
Unser Gast im Job.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Rolle als Führungsposition. Würdest du sagen, du bist eher so der Kumpeltyp oder der strenge Vorgesetzte?
Also ich glaube, bei uns generell haben wir eher flachere Hierarchien und es ist allen Führungspersönlichkeiten bei uns irgendwie auch wichtig, irgendwie nahbar und erreichbar zu sein. Deswegen eher Tendenz zu Kumpeltyp.
Ihr seid ja auch ein recht junges Team, oder?
Ja, genau. Also wir hatten das mal vor ein paar Monaten ausgerechnet. Da war das Durchschnittsalter eher so bei 28.
Ach krass.
Also schon relativ jung. Haben auch wenige. Also ich bin jetzt war im Podstars-Team mit 33. Haben wir nur so ein, zwei Leute, die noch älter sind als ich. Also wir sind da schon relativ jung und das gibt natürlich auch so für diese so Nahbarkeit und so haben wir da alle eine gewisse Ebene.
Erzähl mal, wie kommt man als Profisportler ins Podcast-Marketing? Was ist da deine Geschichte, dein Werdegang?
Also ich fand tatsächlich Podcast damals schon, also ich habe ja 2016 angefangen, ich fand Podcast damals schon sehr, sehr interessant und habe sehr viel Podcast gehört, bin da irgendwie ja mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen und fand halt auch Medien immer so sehr interessant, obwohl du ja am Anfang gesagt hast, dass ich eigentlich Sportwissenschaften studiert habe, beziehungsweise Sportmanagement studiert habe und hatte dann nachdem ich die Schuhe an den Nagel gegangen habe sozusagen, hatte ich Lust auf einen Job im Marketing- und Medienbereich und habe diese Stellenausschreibung eigentlich ganz normal gefunden, die halt auch schon Podcast beinhaltet hat und habe mich darauf beworben. Und das Besondere daran war ja, dass es damals eigentlich niemanden gab, der im Podcast-Business so richtig gearbeitet hat. Das Podcast-Business damals war schon relativ klein. Vielleicht gab es so zwei, drei Leute in Deutschland, die das Vollzeit betrieben haben. Und das fing dann aber an, sofort mein Vollzeitjob zu sein und hatte dann aber auch die Möglichkeit, ohne jetzt irgendwie Audio- und Radio-Vorerfahrung mich da einzuarbeiten. Und das war natürlich für mich dann auch eine gute Chance, aber finde auch dann natürlich auch sehr profitiert, dass dieses Medium in den letzten Jahren so gewachsen ist.
Aber würdest du sagen, dass es da vorher noch niemanden so richtig oder nur wenige gab, hat dir das geholfen oder hat es das eher schwieriger gemacht?
Also es gab natürlich so eine gewisse Szene, weil Podcasts sind ja viel älter als 2016. Ja, also wir mussten uns natürlich jetzt auch als Firma gesprochen auch viele Sachen selber erarbeiten. Ne? Es gab keine anderen Podcast-Vermarkter in dem Sinne, an dem man sich orientieren konnte. Wenn wir jetzt irgendwie einen Preis gemacht haben für eine Werberoll, mussten wir überlegen, okay, woran macht man das bei Podcasts fest? Wenn wir irgendwelche Produktionsaufträge hatten, mussten wir uns überlegen, wie machen wir das fest? Also wir mussten auch ziemlich viele Sachen neu denken und das müssen wir auch jetzt immer noch. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es macht natürlich auch irgendwie Spaß, sich die Sachen halt selber immer auszudenken und selber zu überlegen, weil man dann auch selber so diese Strukturen und Ideen dazu schaffen kann.
Du hast eben gesagt, du hast schon immer gerne irgendwie Podcasts gehört und es hat dich interessiert. Was begeistert dich denn an Podcasts?
Eigentlich im Endeffekt so dieses Unterhaltung und Information, ne? Dass ich einerseits mich davon sehr, sehr gut unterhalten fühle, wenn ich jetzt irgendwie so einen Unterhaltungs-Comedy- oder Interview-Podcast höre, aber auch, wenn es halt irgendwie ein Interview oder halt auch in Richtung so OMR-Podcast, sage ich jetzt mal, wo es ja irgendwie auch so einem bestimmten Thema nischig sozusagen tiefer reingeht, dass man halt auch wirklich was lernen kann. Und ich glaube, ich habe auch in den letzten Jahren, seitdem ich Podcast höre, auch extrem viel durch Podcast gelernt. Und das sind für mich halt so zwei Ebenen, die ich sehr, sehr genieße sozusagen. Einerseits mich davon unterhalten lassen zu können und irgendwie auch abschalten zu können dadurch und andererseits auch richtig was zu lernen, ja.
Du hast jetzt also einen Podcast, ja, abgesehen davon, dass du sie eben gerne gehört hast, hast nicht so richtig viel Erfahrung damit und ich weiß nicht, im Marketing hast du, glaube ich, vorher schon ein bisschen was gemacht, oder? In einem Verein?
Ja.
Aber wie hast du dich dann in beide Themen quasi reingefuchst als Neuling?
Ja, so ein bisschen Learning by Doing im Endeffekt.
Würdest du sagen, dir hilft irgendwie deine Zeit als Basketballer heute noch im Job?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, also so dieses Ehrgeiz ist, glaube ich, schon ein Thema. Und auch in Situationen, wo viel Stress ist, wo viel Spannung ist, ist ruhig zu bleiben, weil das sind natürlich auch Situationen, die man auch auf dem Feld sozusagen erlebt, dass man jederzeit ja ruhig bleiben muss.
Du hast es schon gesagt, der Podcast-Markt ist irgendwie in den letzten Jahren explodiert und boomt auch weiterhin und man hat das Gefühl, jeder hat seinen eigenen Podcast und es gibt keinen Podcast, den es nicht gibt. Würdest du sagen, die Podcast-Vermarktung ist in diesem Markt wichtiger mittlerweile als die Podcast-Idee, weil es eben so viele gibt?
Nee, würde ich so diesen Schluss würde ich nicht unbedingt machen, weil, also ich glaube, es ist immer wichtiger, eine gute Idee, eine besondere Idee zu haben und auch ein professionelles Produkt zu haben, weil die Produkte und die Podcasts immer professioneller werden und es natürlich auch eine Menge Wettbewerb gibt. Und die Vermarktung ist natürlich auch dann natürlich sehr wichtig, beziehungsweise ist es natürlich auch vom Podcast her sehr individuell, wie wichtig deine Vermarktung ist und wie wichtig deine Monetarisierung ist. Das kann es ja unterschiedlich geben. Und in der Vermarktung schreiten wir jetzt so weit voran, dass wir halt verschiedene Möglichkeiten haben, diese Reichweiten zu monetarisieren. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen unabhängig trotzdem auch voneinander.
Was würdest du sagen, wenn die Idee trotzdem noch gut ist? Was ist für dich eine gute Podcast-Idee? Was gehört dazu?
Also wir denken gerne irgendwie auch in Richtung innovativere Formate, irgendwie zu überlegen, was gibt es für Formate noch nicht? Ne? Was sind das für Sachen, die vielleicht in anderen Medien funktionieren, aber bei Podcasts noch nicht so, ja, noch nicht veröffentlicht sind sozusagen als Format. Ansonsten ist es auch eine Überlegung natürlich immer, welche Creator bringt man zusammen? Also welche Kombinationen gibt es vielleicht noch nicht? Das ist uns zum Beispiel auch so ein bisschen bei Lanz und Precht gelungen oder auch bei Fast and Curious. Ne? Das ist halt, es gab natürlich auch schon Business-Formate von Frauen oder von einer Frau oder mehreren Frauen, aber diese Vermischung aus Verena und Lea, die funktioniert halt sehr, sehr gut. Und bei Markus und Richard genauso. Man sagt, es gab schon sehr viele Formate, wo zwei Männer gesprochen haben. Aber und ehrlich, ich habe es auch schon häufiger auch in anderen Videos erzählt, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird, ehrlich gesagt. Aber die haben es geschafft, dadurch, dass sie auf nochmal einer ganz anderen Ebene sprechen als die ganzen vielen anderen Formate, wo zwei Männer sprechen, dass es halt sehr, sehr erfolgreich dann sofort geworden ist. Ja.
Wie schafft ihr es denn, einen Podcast in dieser ja eigentlich schon unüberschaubaren Menge an Konkurrenz bekannt zu machen, wenn es jetzt nicht um Hosts handelt, die sowieso schon bekannt sind?
Ja, aber das ist schon ein Faktor. Also die Bekanntheit der Hosts darf man nicht unterschätzen. Ansonsten muss man sich dann von jedem Format oder zu jedem Format einmal überlegen, wie da so die Zielgruppe aussieht und wie man sie erreichen kann und dann sich darum auch ein Marketing und Kommunikation überlegen. Also wo erreicht man denn diese Zielgruppe? Macht man da irgendwie viel über Instagram? Macht man viel über TikTok? Macht man vielleicht mehr über LinkedIn? Gibt es irgendwie ein Newsletter, den man bespielen kann? Gibt es irgendwie Gäste, die man einladen kann, die dann vielleicht wieder Reichweite mit sich bringen? Also das sind Faktoren, die man auf jeden Fall mitdenken muss, weil man kann nicht einfach erwarten, wenn man einen Podcast startet, dass der einfach, wenn er da ist, auch gehört wird. Ne? Also man muss ihn schon sichtbar machen.
Genau, das ist auch so eine Frage, wie schafft man es denn, wenn man das Publikum dann hat, wenn man das schon mal geschafft hat, wie schafft man es, die Zuhörerinnen dann am Ball zu halten, dass sie nicht irgendwann sagen, okay, jetzt gibt's aber einen neuen Podcast, dann höre ich den jetzt nicht mehr, sondern höre den neuen Podcast lieber.
Also generell sind Podcast-Hörer eigentlich sehr treu und sehr loyal. Also wenn sie einmal einen Podcast abonnieren, dann bleiben sie in der Regel dabei. Und ich glaube, dann geht's auch darum, wenn man sie erstmal gebunden hat als Hörer, dass man einfach auch das Produkt weiterhin gut bleibt und das Produkt sich aber trotzdem im gewissen Maße weiterentwickelt. Ne? Also wenn sich die HörerInnen langweilen und das Gefühl haben, jede Woche das Gleiche zu hören, dann werden sie sicherlich abspringen. Aber wenn man dann den Hörern das Gefühl gibt, dass man jedes Mal was Neues lernen kann oder halt auch jedes Mal gut unterhalten wird, dann sind das natürlich schon wichtige Faktoren. Und Regelmäßigkeit ist halt auch ein wichtiger Faktor. Einfach, wenn man sich anschaut, welche Podcasts in Deutschland erfolgreich sind, dann sind es sehr viele, also fast alles Formate, die schon seit Jahren regelmäßig erscheinen. Wir haben immer mal so Formate, die dann hochkommen, aber ja, das sind auch regelmäßige Formate, manchmal sind es serielle Formate, die dann für so 10 Folgen, wie jetzt einen Wirecard oder einen Cui Bono, die dann für 10 Folgen eine extreme Reichweite bekommen, aber ja, im Grundsatz sind es sehr viele Formate, die sehr regelmäßig erscheinen.
Wie ist das mit der Weiterentwicklung? Das hast du jetzt auch kurz angesprochen, was gibt's da für Möglichkeiten?
Ja, also jetzt zum Beispiel beim OMR-Podcast überlegen wir schon ständig, okay, welcher Gast könnte nochmal so was hervorkitzeln, können wir nochmal andere Fragen stellen, müssen wir vielleicht was anderes nochmal machen in der Marketing und Kommunikation, versucht man vielleicht nochmal ein Sonderformat irgendwie dazwischen zu schalten, versucht man vielleicht mal das Cover zu erneuern oder den Jingle zu erneuern. Also, dass man da nicht sozusagen oder der Macht der Gewohnheit so ein bisschen widerspricht und dann auch mal überlegt, ob es dort noch Dinge gibt, die man halt anpassen kann. Ne?
Welche Rolle spielen denn so Sachen wie Cover, Jingles oder auch die Vertextung, Zusammenfassung?
Ist ein wichtiger Hygienefaktor, sagen wir immer. Also sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, auch Tonqualität, schönes Cover. Also man muss halt überlegen, dass so dieses Cover, das ist ja das Erste, das ist sehr klein in der App, aber es ist das Erste, was die potenziellen Hörer sehen. Und deswegen sollte das irgendwie auch passend aussehen und entsprechend aussehen. Genauso was Texte und Titel, Episodentitel und auch Podcastname aussagt. Ne? Deswegen hat das alles schon große Relevanz, ja.
Es gibt ja viele Unternehmen, die haben ihren eigenen Podcast, um sich selbst oder Produkte zu bewerben. Dann gibt's aber ja auch Podcaster, die wirklich nur mit dem Podcast an sich ihre Brötchen verdienen. Kannst du mal kurz so ein bisschen erklären, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, um nur mit einem Podcast Geld zu verdienen?
Also ja, man macht ihn sozusagen mehr oder weniger selber oder mit einem Studio zusammen und hat halt Vermarktungsplätze, Werbeplätze im Podcast und die werden verkauft von einem selbst oder von einem Vermarkter wie uns. Und darüber findet die Monetarisierung statt. Man kann auch ein Format haben, was einen dann mehr oder weniger abgekauft wird oder die Lizenz abgekauft wird von einer Plattform wie Podimo, Amazon, Spotify und Co. Und dann kriegt man auch eine Vergütung pro Folge. Es gibt noch die Möglichkeit, dann auf Plattformen wie Patreon oder Flatter seine Folgen zu veröffentlichen beziehungsweise dort eine Community aufzubauen und dort Spenden einzusammeln. Oder es gibt jetzt, das wäre so ein bisschen die Verlängerung von dem Modell, von dem letzten Modell, was ich gerade gesagt habe, auch bei Spotify und Apple, so Möglichkeiten, dass man ein Abo abschließt und man dann irgendwie 1 Euro oder 10 Euro pro Monat für die Podcast-Folgen zahlt. Ich glaube, das sind so die, ohne nicht zu vergessen, die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten.
Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da siehst du am meisten Potenzial drin oder vielleicht sogar aus eurer Erfahrung, was hat so den meisten Erfolg, kann man das sagen?
Bei den beiden letzten, die ich jetzt gesagt habe, braucht man schon eine sehr starke Community, ne? Also dass man dort Spenden einsammelt. Das heißt nicht unbedingt, dass man super groß sein muss. Es gibt kleinere Formate, die auch nur so 3.000, 4.000 Hörer haben, aber sich eine sehr starke Community aufgebaut haben und deswegen darüber auch 1.000, 2.000 Euro pro Monat Spenden einsammeln, wenn man das selber macht. Ist das jetzt ja nicht kein schlechtes Geld, irgendwie 2.000 Euro nochmal für den Podcast zu bekommen, für 4 Folgen oder ähnliches. Da gibt's auch ein paar Film-Podcasts, Gaming-Podcasts, die eine starke Community haben, die auch nochmal mehr verdienen. Aber es ist sehr, sehr individuell und das funktioniert auch nicht bei allen Themen. Also so Gaming und Filme sind zum Beispiel Themen, die halt sehr gut funktionieren in dem Bereich. Und bei anderen ansonsten funktioniert halt die Vermarktung sehr, sehr gut und die Plattform-Monetarisierung funktioniert natürlich auch gut, aber das ist natürlich sehr abhängig auch von den Plattformen, ob die das Konzept mögen und gut finden und dafür eine Zahlungsbereitschaft haben.
Das heißt, es unterscheidet sich schon auch von Format zu Format oder Thema zu Thema, wie man den Podcast am besten vermarktet. Also zum Beispiel jetzt für einen Business-Podcast gibt es eine bessere, andere Vermarktung als True Crime, kann man das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist in der Vermarktung auch sehr wichtig. Man hat natürlich bei Business sozusagen eine viel höhere und wertvollere Zielgruppe. Da kann auch schon mit geringeren Reichweiten vermarktet werden. Wir haben zum Beispiel einen Podcast im Portfolio, der geht sehr viel an CTOs und an Techies. Da gibt es natürlich von einigen in Deutschland, weil es gibt davon jetzt auch nicht 1 Million, deswegen hat der Podcast auch nicht 1 Million Hörer. Aber wer jetzt im Medienbereich oder generell so im Tech-Bereich unterwegs ist, weiß ja, dass Techies sehr begehrt sind bei allen Firmen und immer gesucht sind. Deswegen ist das eine sehr interessante Zielgruppe und das kann halt auch schon bei sehr wenig Reichweite sehr vermarktungsrelevant werden. Wenn man jetzt einen True Crime Podcast hat und man hat nur 5.000 Hörer, dann gibt es halt viele andere Podcasts, die auch eine so breite Zielgruppe haben wie ein True Crime Podcast, die wird es dann schwierig mit der Reichweite. Da muss man schon eine deutlich höhere Reichweite haben. Das beschreibt so ganz gut die Diskrepanz sozusagen bezüglich der Formate.
Wie seht oder wie handhabt ihr das denn mit journalistischen Podcasts oder wie würdet ihr das handhaben? Das ist ja nochmal sehr speziell, was Werbung angeht. Was würdest du einem journalistischen Podcast für die Vermarktung empfehlen?
Ja, da würde ich halt eher ein Producer-Red empfehlen. Also, dass das nicht, dass wir da dass es da eher eine gewisse Unabhängigkeit natürlich gibt zum Inhalt. Haben wir teilweise auch im Portfolio, dass wir da wir haben nicht überall Native Ads. Und was uns halt auch wichtig ist, und zwar bei allen Podcasts wichtig, ist, dass der Podcaster, die Podcasterin mit dem Interesse sozusagen an dem Produkt hat. Also wir fragen immer ab, passt das für dich? Ne? Es macht sowohl für den Podcaster als auch für den Kunden keinen Sinn, wenn dort Produktwerbung gemacht wird, die nicht zu dem Podcast oder zu dem Hostin passt. So. Und ja, über so eine Abfrage ist es natürlich können wir es natürlich nochmal absichern. Bei dem journalistischen Format wäre dann halt sozusagen die Negativliste ein bisschen länger, vermutlich, aber heißt ja nicht, dass es dann unmöglich ist, den Podcast zu vermarkten.
Für wen lohnt sich denn die Vermarktung? Würdest du sagen, dass es lohnt sich erst ab einer gewissen Größe oder Bekanntheit oder lohnt sich das für alle Podcasts?
Also jetzt so auf unser Portfolio und generell im Markt würde ich sagen, wenn man jetzt ein Unterhaltungsformat hat, ein breiteres Format hat, mit einer breiteren Zielgruppe, geht es so los ab 30.000, 50.000 Hörer, dass dort Vermarktung richtig Sinn macht und Spaß macht sozusagen, auch sowohl für den Vermarkter als auch für die Creator. Bei nischigen Formaten kann es halt auch schon bei 5.000 Hörern oder auch weniger losgehen, wenn man da halt in der Nische eine so gute und spitze Zielgruppe hat.
Was sind denn aktuelle Trends? Beschreibt man so ein bisschen, was man zurzeit so alles macht in der Podcast-Vermarktung?
In der Vermarktung, was da für Trends sind?
Ja, genau.
Also was jetzt seit einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, viel mehr ankommt, ist die Nutzung vom Ad-Server. Die Technologie gibt es schon länger, aber wir hatten sehr viel Baked-In-Werbung in den letzten Jahren noch und jetzt fungieren eigentlich fast alle Vermarkter und auch sehr viele Podcaster mit dem Ad-Server. Das heißt, es lässt sich dynamisch einspielen. Es gibt über den Ad-Server teilweise auch noch ein paar Möglichkeiten, die jetzt ja in manchen Teilen genutzt werden, in manchen Teilen nicht, dass man nochmal ein bisschen mehr nach Zielgruppe, teilweise auch nach lokal, regional auswählen kann. Das ist sozusagen in der Vermarktung der eine Trend, macht die Dinge teilweise ein bisschen automatisierbarer, was natürlich auch so eine gewisse Professionalität mit sich bringt und auch Größe des Markts mit sich bringt. Es für die Kunden teilweise auch einfacher macht, auch hohe Volumina zu buchen und auch nochmal besser so Timings abzustecken und dann genau sagen, hey, ich will das von dann bis dann in den Podcast haben und danach auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Ein anderer Trend ist, dass es halt auch nach sehr vielen individuellen Lösungen gefragt wird. Dass halt wirklich gesagt wird, hey, ich möchte nicht nur so einen Audiospot haben, wie es dann manchmal sozusagen fast abfällig genannt wird, sondern wir möchten halt eine feste Integration haben und wir möchten vielleicht eine Kategorie sponsern, wir möchten vielleicht auf dem Cover sein, dass dann halt wir keinen Audiospot haben oder Podcast-Spot haben, sondern dann ist es dann wieder eher so Richtung Influencer-Kampagne und Empfehlungsmarketing geht und mit dem Podcaster enger und langfristiger auch zusammengearbeitet wird.
Stichwort Influencer-Marketing, welche Rolle spielt Social Media, also gerade TikTok und Instagram, aber auch LinkedIn wahrscheinlich bei so Business-Podcasts?
Ja, bei Business-Podcasts ist LinkedIn natürlich sehr relevant. Wir haben jetzt vor kurzem versucht, über TikTok Reichweite aufzubauen. Das hat sehr gut geklappt für den OMR-Podcast, obwohl das ja auch eher ein bisschen älteres Format ist und natürlich ein Business-Format ist.
Kannst du mal kurz beschreiben, wie das genau aussieht, also wie man sich das dann vorstellen kann, so ein Marketing auf TikTok für einen Podcast?
Ja, da gibt es verschiedene Modelle, aber im Endeffekt sind es natürlich kleine, kurze Videos, Snippets, die auf den Podcast hinweisen und dann einen Link-Out haben. Und ja, das haben einige Formate jetzt schon ganz, ganz effektiv genutzt. Das hat genau, wie gesagt, auch für den OMR-Podcast ganz, ganz gut geklappt. Und ja, das sind dann so Möglichkeiten, die man nutzen kann, um seine Reichweite zu steigern. Und da gibt's halt nicht so den Königsweg. Es gibt nicht den Weg, den man für alle Podcasts anwenden kann, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man sich dann so individuell heraussuchen muss, ja, heraussuchen kann.
Für mich ist ja so Radiowerbung das Allerschlimmste. Also ich kenne auch viele Leute, denen es so geht. Also wenn ich Radio höre, was nicht mehr so oft vorkommt, aber wenn ich es mal mache und da kommt Werbung, dann wechsle ich sofort den Sender oder schalte komplett ab. Ist Podcast-Werbung irgendwie weniger nervig?
Ja, also ich finde ganz klar, also ich kenne auch diese Radio-Werbung, wo die eher über nervige Töne oder Anschreien oder auch ja funktioniert, um die Leute wahrscheinlich so ein bisschen aufzuwecken in dem Moment. Das habe ich so im Podcast eigentlich noch nie so richtig gehört. Also wir haben, wenn man eine native Ad hat, ist es ja allein schon von der Stimme, von der Tonalität, vom ganzen Sound drumherum sehr eng und nah eingebaut. Deswegen ist da ja auch die Werbeakzeptanz sehr hoch. Und wenn wir über Producer Reds sprechen, dann sind die ja auch nativ anmutend. Also im Sinne von gleiche Lautstärke. Es ist vielleicht eine Stimme, die auch schon nicht in dem Podcast spricht, aber die vielleicht im Podcast-Umfeld bekannt ist. Oder es ist immer die gleiche Stimme, die jedenfalls im Producer Red in dem Podcast spricht. Also da hat man weniger Störfaktoren sozusagen und sie ist enger eingebaut, ja.
Würdest du auch sagen, die ist vielleicht ein bisschen kreativer, lässt sich da mehr machen?
Ja, auf jeden Fall. Sie ist ja auch meistens auch länger, deswegen, genau, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, es ist auch für Podcasts tatsächlich wichtig, dass wir aktuell noch nicht so viel Radio-Werbung oder Radio-Spots, radioartige Spots im Podcast haben, weil, genau, die Werbeakzeptanz ist hoch, davon profitieren die Podcaster, davon profitieren die Kunden. Und wenn die Werbeakzeptanz sinkt und wir einen Fall haben, wie es im Radio teilweise ist oder im Fernsehen auch ist, so, oh, Werbung, ich schalte sofort weg. Das hilft ja nicht, sondern da haben wir ein Problem sozusagen für die Branche, dass der Werbeplatz nicht mehr so viel wert ist, wie er jetzt ist.
Machst du dir schon manchmal Gedanken darüber, was oder wann es passieren könnte, dass der Podcast-Boom so ein bisschen abflaut?
Nö, eigentlich nicht. Also wir haben in den letzten Jahren starkes Wachstum gehabt und wir merken jetzt bei uns auch im aktuellen Jahr irgendwie gar keine Hinweise, dass es irgendwie abschwächt. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorge und manche haben irgendwie vor, oder es wird immer mir auch immer mal die Frage gestellt, so ist das jetzt ein Hype oder so, und versuche auch generell das Wort fast schon zu vermeiden. Also Clubhouse war für mich ein Hype, das war irgendwie jetzt auch schon vor anderthalb Jahren irgendwie dann mal schnell oben und dann aber auch sehr schnell wieder unten, und es war dann nur 2-3 Wochen relevant, das ist für mich ein Hype, aber in den 2-3 Wochen war es auch sehr relevant und Podcast wächst halt irgendwie mehr oder weniger langsam und stetig und hat irgendwie auch so ein ganz mit als On-Demand-Medium und so auch einen ganz guten Platz gefunden in der Landschaft und in der Medienlandschaft, und da sehe ich das jetzt irgendwie nicht rausgehen und sehe auch gar nicht so Konkurrenz untereinander zu Podcasts, sondern ich glaube, alle Medien an sich stehen ja in Konkurrenz zueinander, und unsere Konkurrenz ist im Endeffekt auch die auch Netflix und auch TikTok und auch die Tageszeitung, weil wir können alle nur eine begrenzte Zahl von Mediennutzungszeit pro Tag haben. Die steigt zwar, glaube ich, seit Jahren, dass wir immer mehr Medien nutzen, und Podcast hat da, wie gesagt, eine Lücke geschlossen, aber ich glaube, im Endeffekt muss man sich dann als gutes Produkt durchsetzen. Und Audio hat halt eine gewisse Qualität, dass man sich dann halt auch wirklich, dass es eine Intimität hat, dass man sich nur auf das Audio konzentrieren kann, weil ich glaube, man kann nicht so gut so lange Video gucken, wie man halt dann auch, oder man braucht dann auch mal die Antwechsel zu Audio. Also sehe ich da irgendwie gar keine Sorgen, und generell ist, glaube ich, in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern sehr gelernt, auch Audio zu hören, und wir haben zum Beispiel die ältere Zielgruppe, fängt fast schon bei 40 plus an, obwohl man ja noch nicht alt ist, bei Podcasts noch gar nicht so doll aktiviert, und die aber auch die, wenn man das jetzt mal so festmacht von 40 bis 70, die haben alle natürlich ein Handy und die kennen alle Audio, die haben alle jahrelang Radio gehört, die kennen Radioshows, die haben aber vielleicht noch nicht alle Spotify oder andere Podcast-Apps. Wenn wir das in den nächsten Jahren wir noch schaffen, in der Branche diese Zielgruppe auch noch zu erreichen, und die aktuellen Hörer werden ja auch mitwachsen, dann kann da noch deutlich mehr Reichweite auch hinzukommen.
Aber wie könnte man denn jetzt diese ältere Zielgruppe erreichen?
Ja, also ich glaube, man muss ihnen das einfach mehrfach erklären, und das hilft zum Beispiel, dass viele Tageszeitungen, ob nun regional oder überregional, auch eigene Podcast-Formate haben und dann natürlich auch in der Tageszeitung, wenn man jetzt von dem 70-Jährigen vielleicht in dem Fall mal ausgeht, der dann wirklich noch jeden Tag Tageszeitungen liest, dass dem erklärt wird, wo er das hören kann. Ne? Und wenn jetzt eine Plattform auch sagt, okay, wir machen auch mal bewusst Werbung für diese ältere Zielgruppe oder bewusst Inhalte für diese ältere Zielgruppe, kann das natürlich auch helfen. Und ja, also man muss denen das im Endeffekt einfach zeigen und installieren. Aber es ist ja auch von der Umsetzung her so viel einfacher, als in TikTok oder bei Instagram mit irgendwelchen Filtern zu arbeiten, dass es ja nicht so schwierig ist zu erklären. Ne? Also glaube ich, dass da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahr sofort komplett shiften wird, aber ich glaube, da müsste man sich eher so anschauen, okay, wann ältere oder in dieser Zielgruppe nutzen ja auch immer mehr Leute YouTube oder auch WhatsApp. Und ich glaube, da müsste man sich eher anschauen, wie schnell sowas gelernt wird, um da so Vergleiche zu ziehen.
Und wenn du dir Podcast-Formate an sich anschaust, was denkst du, wie man die noch weiterentwickeln könnte in der Zukunft?
Also da eigentlich auch so ein bisschen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, man kann sich sehr gut abschauen, was in anderen Medien funktioniert. Also da meine ich zum Beispiel, im Fernsehen gibt es ganz, ganz viele Quiz-Sendungen, es gibt ganz, ganz viele Dating-Shows, es gibt teilweise so Late-Night-Shows und so. Das sind Sachen, die gibt es im Podcast-Bereich teilweise, aber noch nicht so durchgängig. Und da frage ich mich so ein bisschen, wieso denn eigentlich nicht? Funktioniert das nicht auf Audio oder muss man es ein bisschen anders denken und dann funktioniert es? Ja, deswegen, da gibt es noch Bereiche, die ich wo ich noch Entwicklungspotenzial sehe.
Jetzt zum Abschluss würde ich mir noch so ein paar Tipps von dir wünschen, was das Podcasten und die Podcast-Vermarktung angeht.
Unser Gast gibt Tipps.
Was sind denn deine Tipps für jemanden, der einen komplett neuen Podcast starten will? Wie fange ich an? Was mache ich vermarktungstechnisch am besten? Wie entwickle ich eine Reichweite?
Ja, also ich glaube, als erstes sich erstmal so ein bisschen bewusst machen, okay, was will ich in diesem Podcast wirklich erzählen? Was ist der Mehrwert für die HörerInnen bei diesem Podcast und wer ist meine Zielgruppe? Das ist schon mal so eine wichtige Überlegung. Dann auch so ein bisschen einzuschätzen, okay, was weiß ich dazu? Was kann ich da wirklich reinstecken? Und wie viel Zeit habe ich auch dafür? Also ich glaube, die Zeit, die man im Podcast braucht, ist gar nicht so viel, aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Das ist wichtig. Und dann auch einfach mal eine Folge aufzunehmen. Ne? Also es gibt für mich immer so zwei Fälle. Entweder die Leute machen sich, oder zwei Worst Case, die machen sich keine Gedanken und nehmen einfach mal eine Folge auf. Oder sie machen sich zu viel Gedanken und konzeptionieren und nehmen halt nie eine Folge auf. Und man merkt halt schon eine Menge, wenn so eine Folge aufgenommen ist. Und wenn man sich so ein bisschen und dann auch ein bisschen weiterdenkt, okay, wie sieht nicht nur Folge 5 aus, sondern wie könnte auch Folge 15 aussehen oder 50, ne? Also bei Stichwort Regelmäßigkeit, das sind halt auch so eine Perspektive, die man sich machen sollte. Und dann ist man, glaube ich, schon ganz, ganz gut unterwegs. Und auch Stichwort Vermarktung, wenn man so ein bisschen Zielgruppe und so für sich definiert hat und auch oder auch Wettbewerb, dann kommt man da schon einen ganzen Schritt weiter, ja.
Und was würdest du jemandem sagen, der schon einen Podcast hat, der seine Reichweite vergrößern will?
Ja, schwierig, das so übergeordnet zu beantworten. Also da würde ich natürlich erstmal gerne mir den Podcast anschauen, wo er jetzt halt steht, ne? Also die meisten Podcasts können aber so ein bisschen in Richtung Marketing und Kommunikation noch machen, aber auch da wieder, in welchem Wettbewerbsumfeld befinde ich mich? So habe ich jetzt für das Thema, was ich habe, eigentlich viele Hörer oder wenige Hörer. Woran liegt das? Das einfach so ein bisschen zu analysieren, wo man gerade steht und wieso man dort steht.
Und letzter Tipp, letzte Frage. Was würdest du einem Quereinsteiger raten, der bisher nichts mit Podcasts am Hut hat, aber in die Branche einsteigen will? Oder wenn du an dich selbst denkst, noch vor ein paar Jahren, was würdest du dir selbst, deinem jüngeren Ich, raten?
Also die Person hat aber Interesse an dem Thema.
Ja, klar. Die hat Interesse an Podcasts, an Vermarktung und möchte irgendwie da rein.
Aber jetzt noch keine Vorerfahrung,
genau,
oder so.
Ja.
Also das ist bei Podcasts eigentlich kein Problem, weil es halt, gibt es ja keinen Studiengang, es gibt sehr wenige, die jetzt irgendwie auf so viel Berufserfahrung zurückblicken können. Deswegen sozusagen, es gibt sehr viele tolle Jobs im Podcast-Bereich. Einfach schauen, okay, was glaube ich, gibt es für, kann ich am besten. Wir haben tatsächlich, jetzt ja nicht abgesprochen, auf unserem Blog bei podcast.de letztes Mal einen Artikel geschrieben, was es überhaupt für Jobsbilder im Podcast-Bereich gibt. Da kann man sich vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen, so von Audio-Producer, Projektmanager, und so weiter und so fort, Redakteur, dass man sich, das kann man sich vielleicht einmal anschauen und gucken, okay, wo sehe ich mich denn am ehesten, wo habe ich am meisten Interesse, am meisten Leidenschaft für, was kann ich am besten? Und dann kann man sich, glaube ich, auch ganz gut informieren, welche Stellen dort gerade offen sind.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Vincent, für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/jobspodcast.